Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Bei der heute beginnenden Leipziger Buchmesse werden die Niederlande und Flandern als gemeinsames Gastland präsentiert. Und mit dabei ist eine der besten Comic-Künstlerinnen, die Belgierin Judith van Nistendaal. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
Hallo, danke für die Einladung.
Viele Leserinnen und Leser sind mit dem Medium Comic gar nicht so vertraut. Dabei ist in diesem Jahr für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik auch eine Graphic Novel nominiert. Anke Feuchtenbergers Buch Genossin Kuckuck, das erscheint im selben Verlag wie ihre Bücher Judith van Nistendaal bei Reprodukt. Und ich habe gemerkt für die Vorbereitung unseres Gesprächs, dass ich doch irgendwie nochmal neu lesen lernen musste. Denn Comics sind ein Medium, mit dem ich nur wenig Erfahrung habe. Worauf kommt es an beim Lesen Ihrer Bildergeschichten?
Es stimmt, dass man neu lesen lernen muss, wenn man normalerweise nicht Comics liest, weil man die Zeichnungen und den Text zusammenarbeiten lassen muss. Und das ist schon manchmal nicht so leicht. Mhm. Es kann sehr einfach wirken, aber es kann auch ein bisschen herausfordernd sein.
Ihre Bildergeschichten sind ja nicht nur lustige Unterhaltungsware, also das sind komplexe Kunstwerke einerseits zu ernsthaften, oft auch sehr persönlichen Themen, ja. Nicht zum schnellen Durchblättern und Runterlesen.
Man kann schnell durchblättern, aber dann hat man nicht alles mitbekommen vielleicht.
Ja.
Was viele Menschen tun, ist es ein paar Mal lesen. Erstmal das Durchblättern für die Zeichnungen und die Atmosphäre und dann wieder zurückgehen.
Mhm, habe ich auch so gemacht.
Ja, das ist sehr normal beim Comiclesen.
Entspricht das Comiclesen und Betrachten, habe ich gedacht, eher dem Lesen von Lyrik als Prosa?
Was ist der Unterschied zwischen Lyrik und Prosa?
Naja, da geht mir das auch so, dass ich es wiederholt lesen muss,
ja, ich glaube,
in die tieferen Schichten vorzudringen.
Ja, es braucht mehrere Lektüre, um das zu durchgründen, wirklich. Und ja, dann ist es wie Lyrik, ja, das würde ich schon sagen.
Atan von den Kykladen heißt das neue Buch der belgischen Comic-Künstlerin Judith van Nistendaal. Es geht um einen Jungen, der vor 4500 Jahren auf den Kykladen gelebt hat, auf den griechischen Inseln. Da hat er sein künstlerisches Talent als Marmorbildhauer entdeckt. Frau van Nistendaal, wie sind Sie auf die Idee gekommen für diese Geschichte?
Es hat ganz lange gedauert. Also es ist ein Auftrag vom Museum Le Louvre in Paris. Die laden einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr, je abhängig davon, wie schnell man arbeitet, einen Comic-Künstler ein. Und dann darf man ein Buch machen, worüber man will, solange es mit dem Louvre zu tun hat. Und es war Lockdown, es war Corona, als sie mich angerufen haben. Und ich konnte nicht ins Museum rein. Und ich war schon länger fasziniert von dieser Kunst aus den Kykladen, diese Marmorbilder, die eigentlich sehr modern aussehen, sehr 20er Jahren, würde ich sagen, aus dem 20. Jahrhundert. Aber die sind uralt, die sind alter als die griechischen Sachen. Es ist keine griechische Kunst, es ist prägriechisch. Und das fand ich sehr, sehr, sehr interessant, das kennenzulernen.
Mhm. Und dann durften Sie gar nicht in den Louvre?
Doch, ich bin in den Louvre reingegangen, aber in Lockdown. Also ich war alleine dort.
Alleine?
Also nicht ganz alleine. Es gab noch 20 andere Menschen, die da herumgelaufen sind. Aber es war schon ziemlich beeindruckend. Es war wirklich sehr speziell. Und im Saal von der Mona Lisa zu stehen, ganz alleine mit dieser Malerei, es ist schon eine andere Begegnung von dieser Kunst. Und ich bin dann da ein paar Mal reingegangen und habe diese Skulpturen gezeichnet, weil wenn man zeichnet, beobachtet man anders. Man sieht Sachen, die man ansonsten wirklich nicht sieht.
Sowohl die griechischen Keramiken, die bemalt sind, die man kennt, aber eben auch diese Kykladen-Idole,
ja,
diese sehr reduzierten Marmor.
Ja, sehr reduzierte Marmorkunst.
Gesichter und Köpfe und Körper.
Ja, die alle eigentlich ähnlich aussehen.
Ja. Passt. Dieser Atan, der Junge in ihrer Geschichte, der hat keine Lust, diese traditionelle griechische Keramik weiter herzustellen. Er möchte was Eigenes kreieren und damit auch seinen Platz in der Welt finden. Wie entsteht jetzt aus dem Besuch im Louvre so eine Geschichte?
Das entsteht nicht aus dem Besuch im Louvre. Das entsteht aus meiner Erfahrung mit meinem Sohn in Lockdown. Ich habe 3 Kinder und als Corona angefangen hat, waren alle in der Pubertät. Die waren 12 bis 18 Jahre alt. Und wir haben gesagt, sucht ihr ein Hobby? Wir kaufen die Sachen, die notwendig sind, weil ihr werdet viel Zeit haben. Und mein Sohn hat gefragt, Ton zu kaufen. Und der hat eine Kreativitätsexplosion erlebt. Er hat sein Talent entdeckt. Es war unwahrscheinlich schön wahrzunehmen. Und der macht jetzt auch Kunstunterricht. Er lernt auch für Steinmetz. Das habe ich dann kombiniert mit dieser Kunst, die so anders ist als unsere Kunst, wo alles ähnlich aussieht. Und unsere Kunst ist immer, ich unterrichte auch, ich sage immer, suche deine Stimme, finde deine Stimme und deine Persönlichkeit und bla bla bla. Nach diesem Buch zu zeichnen und mit kykladischen Kunst mich auseinanderzusetzen, weiß ich, dass es nicht immer das Wichtigste ist, diese Persönlichkeit. Man kann auch sehr große Kunst machen, die standardisiert ist eigentlich.
Ganz schön. Also es ist eigentlich eine Geschichte über den Weg ihres Sohnes oder vieler Pubertierender.
Jungen Menschen, die ein Talent entdecken und wie man damit umgeht und wie man lernt, sein Talent auch in die Gesellschaft zu entwickeln, wo man lebt. Jede Gesellschaft ist anders.
Und wie haben Sie dann aber das Griechische dazu recherchiert? Das
ist ja Ich bin dahin gegangen. Ich bin dahin gegangen, ich bin verreist, auch in Corona. Es war alles ziemlich kompliziert. Und ich habe sehr viel Hilfe gehabt von Archäologen, die sich damit beschäftigen. Und weil man diese Kultur von den Kykladen, das ist eine Bronzezeitkultur, es ist vor den Griechen, vor minoischer Zeit, Mykonos, alles vorher. Und es ist eine Kultur ohne Schrift, man weiß eigentlich nicht so viel davon. Und ich habe sehr viel lernen müssen, bevor ich überhaupt zeichnen konnte, wie es aussehen könnte.
Ja. Ist die Grundlage erstmal ein Text? Also erstmal.
Nein. Also ich denke in Bild und Text zu gleicher Zeit. Also ich schreibe Dialoge, ich zeichne Bilder und dann bastle ich ein Buch zusammen. Analog bastle ich das mit Papier und Schere und dann versuche ich irgendwie diesen Puzzle von Szenario aufzubauen.
Chronologisch?
Nein, auch nicht chronologisch. Es ist so wie im Film. Man dreht Bilder, also man hat Bilder mit, und man dann nachher montiert man. Und Comic eigentlich funktioniert auch wie Film. Man montiert nachher und schiebt noch mit den Szenen vorher und hinterher. Es ist ein bisschen ähnlich wie Film machen.
Ich habe überlegt, welche Möglichkeiten bietet Ihnen diese Form? Also Sie haben eine grobe Geschichte im Kopf und Sie haben grobe Bildideen im Kopf. Aber welche Möglichkeiten liegen denn in dem Zeichnen? Ist das vor allen Dingen die emotionale Verstärkung?
Man kann, also erstens, wenn man zeichnet, ist es ganz billig. Also alle können das. Man braucht einen Bleistift, ein Papier und man kann zeichnen.
Ganz schönes Understatement, so wie Sie malen.
Ja, aber es ist sehr, man kann es überall machen und es ist sehr demokratisch. Das wollte ich sagen eigentlich. Ja. Und auch das Buch, eigentlich ist es sehr demokratisch. Es ist eine populäre, industrielle Kunstform eigentlich. Und das finde ich schon schön. Aber was ich in Comic sehr interessant finde, ist, dass man sehr direkt zu den Leser, also Gefühle und Emotionen zeigen kann und dass man eine Welt aufrufen kann. Man kann, alles kann gezeichnet werden. Alles, was man denken kann, kann man zeichnen. Ich kann auch die Zukunft zeichnen, ich kann die Vergangenheit zeichnen, das ist egal. Ich kann das machen, wie ich will. Und das finde ich die Reichtum von gezeichneten Büchern. Es ist sehr poetisch. Es ist sehr
stimmungsvoll.
Stimmungsvoll, genau. Ja.
Stimmungen, die auch gern übertrieben werden können.
Ja, das mache
anders
ich dann.
Anders als im Text, da würde das irgendwie übertrieben wirken.
In Comic ist es wirklich so, wenn man schreibt, muss man untertreiben und wenn man zeichnet, muss man übertreiben.
Naja, Das Buch ist in der Louvre Edition erschienen.
Oui.
Jetzt auf Deutsch. Wie alle Ihre wirklich außergewöhnlich schön gestalteten Bücher im Verlag Reproduktion. Ja. Wie eng sind Sie da normalerweise an der Buchproduktion beteiligt?
Normalerweise sehr eng, aber mit diesem Buch ein bisschen weniger, weil Le Louvre arbeitet zusammen mit Futuropolis und die sagen, das sind die drei Papiersorten, womit wir arbeiten. Das sind die Formaten, womit wir arbeiten. Und so wird es aussehen. Also man hat sehr wenig Wahl. Man muss, es ist eine sehr große Maschine, Le Louvre. Also es ist sehr beschränkt in den Möglichkeiten, diese Gestaltung von dem Buch irgendwie mitzudenken.
Und bei Ihrem Verlag Reprodukt, normalerweise sind Sie dann näher dran, ja?
Viel
mehr,
näher,
haben Sie mehr Einfluss.
Ja. Aber ich glaube, Sie haben mich auch gefragt, kannst du dann den Titel mit der Hand schreiben? Ich habe gesagt, ja. Aber dann offensichtlich hat das Louvre gesagt, nein.
Müssen Druckbuchstaben. Druckbuchstaben sein. Bei alle Texte, die im Buch...
Aber zur gleichen Zeit hatte ich völlige Freiheit mit der Geschichte. Le Louvre hat gesagt, du machst, wir haben dich gefragt, weil wir deine Arbeit gut finden. Also du gestaltest. Und da habe ich keine Grenzen bekommen. Das war unwahrscheinlich schön.
Als ich eben gesagt habe, alles außer flach ist das Buchmessen-Motto für die Niederlande und Flandern als Gastland, haben Sie gelacht. Warum?
Weil ich in Brüssel wohne und Brüssel ist nicht flach. Nicht ganz Flandern ist flach eigentlich.
Naja, was ist doch metaphorisch gemeint?
Ja, ich weiß.
Judith van Nistendahl hat Comic-Kunst studiert und unterrichtet inzwischen selbst an einer Kunsthochschule in Brüssel. Ich wusste bislang gar nicht, dass man das studieren kann. Wie sieht denn so ein Studium aus?
Es ist akademisches Kunstunterricht, also es ist sehr hohes Niveau. Es sieht aus wie Kunstunterricht, nur mit Comics und Bildergeschichten. Unterricht in Zeichnen natürlich, aber Unterricht in was ist eine Geschichte? Wie macht man Szenarien, wie funktionieren Sequenzen und was bedeutet es, ein unabhängiger Autor zu sein? Also unabhängig seine eigene oder ihre eigene Kunst darzustellen. Das ist eigentlich, wie das dann so geht. Aber ich verstehe, dass Menschen nicht denken, dass man das studieren kann an der Hochschule.
Naja, bei dem, was Sie jetzt beschreiben, wird mir schon klar, wie viel Technik dafür notwendig ist.
Sehr technisch. Mhm. Es ist eine sehr technische Kunstform, die sehr schwierig ist zu beherrschen.
Brüssel wird gern die Hauptstadt des Comics genannt. Ist das gerechtfertigt oder übertrieben?
Ich glaube, es gibt verschiedene Städte, die interessant sind für Comics. Paris ist auch sehr interessant. Aber es stimmt, dass Brüssel viele Sorten von Comic-Künstlern hat. Sie haben sehr kommerzielle, aber auch sehr alternative Künstler, die bei uns Comics machen. Es gibt auch viele Franzosen, die zu uns kommen, weil wir drei Schulen haben, wo man Comics studieren kann. Und alle diese Studenten bleiben dann nachher natürlich für die Comic-Gemeinschaft in der Stadt wohnen und arbeiten zusammen. Also es ist schon extrem lebendige Comic-Szene.
Mhm. Ja. Ich merke, dass das Wort Comic bei mir immer noch so einen Reflex auslöst.
Graphic Novel Scene.
Mag ich nicht.
Es hört sich auch komisch an.
Ja, vielleicht gibt es einen besseren Begriff. Also Sie sagen jetzt Graphic Novel oder eben auf Deutsch eine grafische Erzählung.
Ja, bei uns heißt es Bildverhaal. Es ist Bildergeschichte. Mhm. Das finde ich ein schönes Wort. Ich finde das alles okay. Man hat Graphic Novel erfunden, damit man es ein bisschen ernst nimmt. Wie man will.
Früher waren die meisten Comiczeichner Männer. Denken wir an Hergé mit Tim und Struppi, die Schlümpfe von Peyo und Lucky Luke von Maurice de Bévere. Mhm. Das ändert sich zunehmend.
Ja.
Wer sind Ihre Vorbilder?
Marjane Satrapi. Aus Persepolis, aus Iran. Von Persepolis finde ich, es war ein sehr, sehr wichtiges Vorbild für mich, weil als ich angefangen habe, 15 Jahre her, gab es noch nicht so viele Frauen. Aber auch zum Beispiel Joe Sacco ist sehr wichtig für mich. Der macht Comic-Reportage über Irak, über Palästina, über den Krieg in Jugoslawien und so. Also er macht sehr, sehr, sehr gute Bücher. Das sind zwei von den sehr wichtigen für mich. Als ich angefangen habe, gab es in meiner Schule, in meinem Studium keine Frauen. Es gab eine Frau, 20 Männer. Jetzt ist es komplett andersrum. In dem Studium hat man 90% Mädchen. Ich unterrichte auch in der Schweiz und ich höre es auch aus Frankreich. Viele Frauen, aber die Bücher, die dann herausgegeben werden, sind noch immer Mehrheit Männer. Und da ändert sich jetzt in Lichtgeschwindigkeit etwas. Seit 3-4 Jahren hat man auch Angoulême und diese Preise und Nominationen kritisiert, weil es nur Männer waren.
Festivals,
ja. Und das hat sich jetzt total geändert. Aber es braucht noch ein paar Jahre, um das irgendwie 50-50 zu bekommen.
Aber anscheinend unterstützen Sie ja dann als Lehrende auch Ihre Studierenden darin,
ja,
sich
natürlich
darüber klar zu werden, wie komme ich auf diesen Buchmarkt.
Ja. Es ist nicht so einfach.
Stipendien gibt es viele in Belgien.
In Flandern gibt es so wie die Prosa-Schriftsteller oder Poeten bekommen auch Comic-Autoren Stipendien.
Sie arbeiten ja überwiegend noch analog. Ist das bei den Studierenden auch so? Wollen Sie die dazu bringen, beim Analogen zu bleiben? Oder
Nein.
geht das doch eher ins Digitale?
Atan von den Kikladen ist digital gezeichnet, voll digital gezeichnet. Und das habe ich speziell getan, weil vielen Studenten digital zeichnen und sich Unterricht gemacht haben, wobei ich nicht wusste, worüber ich gesprochen habe, technisch. Und deswegen habe ich es gelernt. Analog ist noch immer eine sehr gute Art nachzudenken, zeichnerisch nachzudenken. Und wenn man analog arbeitet, sieht man, wie groß etwas ist. Und mit Zeichnungen ist die Verhaltung, die Komposition, wie groß etwas ist, sehr wichtig natürlich. Also finde ich analog schon sehr interessant, um zu wissen, was man tut. Bei das Digitale vergisst man ganz oft, dass es ein Objekt gibt nachher.
Ja, naja, die Zeichnungen, die bleiben schon mal auf dem Tisch liegen, ne? Im Raum.
Ja.
Die sind einfach da.
Ja,
und den Computer macht
vorbei.
Man aus.
Ja, und ich liebe es. Es ist sehr spielerisch, digital zu arbeiten, weil man kann alles wieder delete. Also man ist sehr frei zu zeichnen und zu erzählen. Man kann viel experimentieren. Das schon, das ist der Vorteil von digital, finde ich. Aber ich finde analog noch immer, es ist eine andere Art nachzudenken. Es ist eine andere Art zu kreieren. Also ich finde beide interessant und ich finde es wichtig, dass man beide versteht.
Zum Start der Leipziger Buchmesse wurde auch eine Ausstellung von mehreren Comic-KünstlerInnen aus den Niederlanden und Flandern eröffnet im Deutschen Buch- und Schriftmuseum in Leipzig. Die ist da das ganze Jahr über zu sehen unter dem Motto, schön mich kennenzulernen. Sie sind mit dabei.
Ja.
Was zeigen Sie da?
Die Organisatoren haben vor allem aus meinem ersten Buch, das ich jemals gemacht habe, Kafka für Afrikaner, über meine Beziehung mit einem togolesischen Flüchtling, die Zeichnung zeigen sie, weil ich da auch mich darstelle. Aber ich habe sehr schnell entschieden, es ist viel zu nah. Die Menschen wollen wissen, was ist wirklich passiert und was nicht und wie viel Prozent und so weiter. Und ich habe mich eigentlich die Schutz von der Fiktion angemessen. Also ich mache nur Fiktion, aber natürlich, mein Sohn ist Atan. Er sieht so aus.
Mhm.
Also die Frage ist bei Schön mich kennenzulernen, wenn man einen Comic zeichnet, es ist sehr visuell. Die Menschen können das mit ins Bett nehmen und die denken, dich zu kennen. weil ich habe mich schon nackt gezeichnet in 6 Szenen mit einem schwarzen Mann. Ja, stimmt. Bin ich das? Wer weiß. Und diese Spannung ist schon interessant.
Geboren wurde die Comic-Künstlerin Judith van Nistendaal 1974 im belgischen Löwen. Seit sie 5 ist, lebt sie in Brüssel, ist aufgewachsen bei ihrem Vater Gert van Nistendaal. In Belgien war er ein bekannter Fernsehjournalist, ist Dichter, er ist Schriftsteller und hat Goethe, Heine und Brecht übersetzt.
Ja.
Gehörten Sprachen und Kultur von Anfang an zu Ihrem Alltag?
Ja. Ich komme aus einer sehr kulturellen, literarischen Familie, wobei vielen Sprachen sprechen und Geschichten schreiben und Gedichten schreiben und Musik machen. Ja, meine Jugend ist sehr geprägt von Kultur.
Flämisch, Französisch, Englisch,
Deutsch, Spanisch, Italienisch, ja.
Ah ja.
Viele Sprachen.
Und Sie schreiben Ihre Bücher aber auf Flämisch.
Am Anfang habe ich sie in zwei Sprachen geschrieben, durcheinander, abhängig von welche Emotion ich darstellen wollte. Also alle Liebesszenen waren auf Französisch. Und alle eher introvertierte Szenen habe ich auf Niederländisch geschrieben, weil das eine viel introvertiertere Sprache ist. Aber dann hat mein Verlag gesagt, so geht das nicht, das ist zu kompliziert. Und dann habe ich Niederländisch gewählt, weil es wohl meine Muttersprache ist. Niederländisch ist meine Muttersprache, also das schreibe ich am besten.
Auf welchem Ausbildungsweg oder auch Umweg sind Sie Comic-Künstlerin geworden?
Ganz langen Umweg. Ich habe hier erst in Berlin versucht, Kunst zu studieren, aber freie Kunst. Es war eher so Installation und konzeptuelle Kunst und das ist wirklich nicht mein Ding an der Hochschule der Künste in West-Berlin. Da bin ich gescheitert, das hat nicht funktioniert, wirklich nicht. Dann bin ich zurückgefahren nach Belgien, habe Kunstgeschichte, Kunstwissenschaft und Anthropologie studiert, ich habe einen Master. Und dann habe ich viele Sachen getan, viel gearbeitet, aber alles sehr schlecht gemacht. Und dann hat mein Freund damals gesagt, jetzt reicht, du bist unglücklich. Ich sehe das, ich merke das jeden Tag. Ich will, dass du wieder versuchst, zeichnen und schreiben zu lernen. Und wir wohnten neben der Kunstschule und der hat gesagt, ich bezahle das. Und dann habe ich angefangen und da gab es Bildgeschichte, da gab es Graphic Storytelling, wie das jetzt auf Englisch heißt. Und dann habe ich entdeckt, dass ich eine sehr große Liebe für Comics und Graphic Novels und was auch immer habe. Das hat 10 Jahre von viel Problemen und viel schlechte Entscheidungen gebraucht.
Die Abschlussarbeit an der Uni war dann, glaube ich, dieses Buch Kafka für Afrikaner, das Sie gerade eben angesprochen haben, also Ihre eigene Geschichte, zumindest basiert es auf Ihrer eigenen Geschichte der Beziehung zu einem geflüchteten Mann aus Togo, der nach Belgien kam. Sie haben ihn geheiratet, damit er einen Aufenthaltsstatus bekommen konnte. Was hat diese Entscheidung in Ihrer Familie ausgelöst?
Also das Heiraten nichts mehr. Wir hatten schon einen langen Weg hinter uns. Wobei ich heimgekommen bin mit einem schwarzen Mann, der kein richtiges Statut hatte. Der war Flüchtling und der war Muslim. Also das fanden meine Eltern, die sehr breit denkend und so waren, das fanden sie schon schwierig, weil sie wussten, es ist nicht den einfachen Weg für eine Beziehung. Und das war dann auch nicht. Es war sehr schwierig, weil der Streit, um bleiben zu dürfen, war so hart und so kompliziert und so abstrakt und kafkaesk, dass es meine Beziehung eigentlich kaputt gemacht hat.
Naja, die hat auch nicht gehalten.
Nein.
Ihr Vater hat diese Geschichte in einer Erzählung verarbeitet, wohl ohne Sie zu fragen.
Ohne mich zu fragen, ja. Und ich war in Spanien, als er das getan hat. Und ich bin zurückgekommen. Ich habe in Spanien studiert auch und gewohnt ein Jahr. Und als ich zurückkam, gab es dieses Buch mit einer Sammlung von Geschichten, worunter auch meine Geschichte. Und das war genau der Moment, wo ich Schluss gemacht hatte mit meinem Mann. Wo ich sagte, diese Beziehung ist zu Ende. Und wenn man eine Beziehung beendet, dann ist es meistens, will man auch weiterleben. Man will nicht mehr mit dieser Beziehung sich beschäftigen, mit dieser Geschichte im Leben. Und es ist sehr eigenartig, wenn dann jemand genau diese Geschichte nimmt und das im Publikum.
Noch dazu der Vater.
Schmeißt. Ja, ja.
Ja, wie haben Sie diesen Konflikt gelöst?
Wir haben sehr viel geschrien.
Geschrien?
Ich habe gerufen, ich war so. Und er hat sehr rationell geantwortet mit allen Theorien über, was ist Autobiografie, was ist Fiktion, wo endet das? Und es war Blödsinn, es war Unsinn. Es ging nicht über, was ist autobiografisch und eine Theorie darüber erzählen zu können. Es ging darüber, dass er mein Leben genommen hat und wiedererzählt hat, ohne mich zu fragen. Und er hat dieses Recht.
Ja, und
man
dann
darf
haben Sie
machen,
daraus,
was man will, aber
dann haben Sie daraus eine Bildergeschichte gemacht. War das so eine Art Selbstermächtigung, die notwendig war?
Es war sehr notwendig. Also das Erste, was ich getan habe, ist seine Geschichte bearbeitet und dann habe ich ein zweites Teil dazu gezeichnet und geschrieben, wo ich meine Version erzählt habe. Alles, was er nicht wusste. Mhm. Er hat aus seinem Blickpunkt geschrieben, er hat geschrieben wie ein Vater. Aber das verliebte Teil, das sensuelle Teil, die erste Liebe in einem Menschenleben, die so wichtig ist, das konnte er nicht erzählen. Und das habe ich dann erzählt. Und das sind zusammen Formen, die ein Buch. Ja.
Das heißt, Sie haben die Deutungshoheit behalten oder sich zurückerobert.
Ja, ich habe es erobert. Ich habe es wieder meine Geschichte gemacht.
Die Bildergeschichten der Comic-Künstlerin Judith van Nistendahl haben schon viele Auszeichnungen bekommen. Aber wie ist das? Reicht das zum Leben?
Nein. Es ist eine sehr langsame Kunstform und eine nicht hochgeschätzte Kunstform. Man kann meistens, die meisten Menschen, die ich kenne, außer Marjane Satrapi von Persepolis und Art Spiegelman von Maus, der kann davon leben, aber die meisten nicht. Ich komme auch aus einem sehr kleinen Sprachgebiet, also die niederländische Sprache ist nicht groß. Also ich habe drei Arten, Geld zu bekommen, die Bücher. Ich unterrichte 30%, also einen Tag pro Woche. Das liebe ich und ich bekomme Stipendien.
Drei Standbeine sozusagen. Yeah. Sie arbeiten an die 2 Jahre an so einem Buch und wir lesen das dann in 3 Stunden. Das ist doch ein krasses Ungleichgewicht.
Das ist wie ein Film.
Ja.
Da arbeitet mit Hunderten von Menschen jahrelang meistens an einem Film und dann sieht man es. Flupp, 1,5 Stunden fertig. Comic, es ist klein, es hat keine Musik, es bewegt nicht. Man hat sehr wenig, um starke Emotionen überzubringen. Man muss schon sehr technisch sehr, sehr, sehr gut wissen, wie man das tut, um das darzustellen.
Sie haben vorhin dieses eine Vorbild angesprochen, einen Comic-Künstler, der Reportagen macht, Comic-Reportagen aus Kriegsgebieten. Sie haben was Ähnliches gemacht und waren in dem berüchtigten Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Daraus ist 2018 eine Comic-Reportage entstanden, die auch die FAZ veröffentlicht hat. Ja. Wie kam es zu diesem Projekt?
Aimée de Jong ist eine Autorin aus Holland. Und die hat mich angerufen und gesagt, ich will dahin, kommst du mit? Sie wollte Reportage über Flüchtlingslager auf Lesbos machen, aber es gibt auf Lesbos 2 Flüchtlingslager. Karatepe, wir nennen das das IKEA-Lager, es sieht gut aus. Da dürfen alle Journalisten und auch wir schauen, wie gut das geht. Und dann gibt es Moria, wo die Journalisten nicht rein dürfen. Also man muss
ihre
gibt es nicht mehr. Es gab fast keine Bilder von Moria. Eigentlich wusste keiner, wie ist es? Wie sieht das aus? Es gab ein paar illegale Bilder, Kameras verboten, alles verboten. Das Schöne an Zeichnen ist, man braucht keine Kamera. Man kann irgendwo hingehen, sehr genau schauen, zurück nach Hause gehen und das zeichnen.
Sie schreiben in dem Buch, ich fotografierte mit meinen Augen.
Ja. Deswegen bin ich reingegangen, weil ich dachte, okay, hier kann ich was tun, was zeigen, was ohne Zeichnungen nicht gezeigt werden kann. Und ich bin dann illegal reingegangen, ohne Identitätskarte, mit Hilfe reingegangen. Und dann habe ich nachher eine Reportage daraus gezeichnet. Es hat zwar lange gedauert, weil ich so schockiert war. Und es war unfassbar schlimm. Man hat nicht nur das Sehen, man hat auch die Geräusche. Es hört sich an wie ein Autoweg oder so. Weil so viele Menschen auf solche kleinen
engem Raum
zusammensitzen. Es ist unglaublicher Lärm, aber so ein Lärm. Es riecht und es ist sehr staubig, weil so viele Menschen da wohnen auf Lesbos. Lesbos ist sehr trocken, im Winter sehr nass. Und es riecht, also es ist überall Staub und viel zu viele Menschen, die keinen Zugang haben zum sauberen Wasser, zu sauberen Klos und so weiter. Und es hat eine Weile gedauert, bevor ich das irgendwie darstellen konnte. Wie muss ich das umsetzen in Zeichnungen? Hm. Geruch kann ich nicht zeichnen.
Und wie haben Sie das gemacht?
Ich habe kurz zeichnen, wie ich reingegangen bin und was ich gesehen habe und welches Effekt das auf mich hatte. Es gibt Menschen, die sagen, du hast die Flüchtlinge anonym dargestellt. Das ist nicht menschlich und das stimmt, aber ich habe nicht mit den Menschen sprechen können. Ich konnte nicht sprechen mit den Menschen. Ich durfte mit keinem sprechen. Also ich konnte auch keinen Kontakt machen und sie waren so entmenschlich?
Ja.
Sagt man das so?
Ja, sagt man so.
Durch diese Situation, wo sie leben müssen, dass ich gedacht habe, ich zeichne es auch so, wie ich es erfahren habe. Und das war nicht individuell menschlich. Das ist alles weggenommen.
Ja, und das hat sich eben auch auf Sie übertragen. Ich glaube, Sie schreiben an einer Stelle in einer Textblase, ich fühle nichts mehr.
Ja, es hat viele Wochen gedauert, bevor ich wieder fühlen konnte, wie es war. Und ich dachte, wie muss das sein, wenn man da lebt? Also man muss seine Gefühle ausschalten, weil man kommt nicht weiter ansonsten. Und ich verstehe auch, dass Sie das dann entzündet haben.
Dass die Geflüchteten das angezündet
haben. Ja, das verstehe ich eigentlich.
Flucht, Migration, Krieg, Tod, das sind Themen, auf die Sie sich immer wieder einlassen. Ja. Also die Liebe zu dem Geflüchteten aus Togo, die Reise nach Moria. Und dann in dieser Geschichte Penelopes zwei Leben, da geht es um eine belgische Chirurgin, die immer mehrere Monate am Stück im syrischen Aleppo im Einsatz ist als Ärztin. Unter den grausamen Bedingungen des Krieges da arbeitet und parallel wird erzählt, wie sie sich mehr und mehr von ihrer Familie in Belgien entfremdet, also von der pubertierenden Tochter. Mich hat dieses Buch sehr berührt, weil es unglaublich starke Gefühle ausdrückt. Was für Überlegungen, was für Mittel, Techniken haben Sie, genau wenn es um diesen Punkt geht? Wir waren da vorhin schon mal, aber ich würde das gerne noch genauer verstehen. Wenn es darum geht, Gefühle auszudrücken, Gefühle hervorzurufen.
Also ich habe auch Gefühle dargestellt, wobei ein Mädchen, das gestorben ist in Aleppo, mitgekommen ist in der Tasche von Penelope als Geist, als roter Blutgeist. Und dieses Mädchen ist ständig da bei Penelope in dem Haus, wo sie wohnt mit ihrer Familie und kommt zwischen Penelope und ihrem Mann und ihrer Tochter zu stehen. Und es gibt verschiedene Arten, womit man Gefühle aufrufen kann. Zum Beispiel am Anfang habe ich auch eine Parallelmontage gemacht von Penelope versucht, ein Mädchen, das in einem Bombardement völlig kaputt gegangen ist, zu retten. Das Mädchen stirbt und in der Parallelmontage sieht man, wie die Tochter von Penelope ihre ersten Tage bekommt, also Blut. Beide Zähne sind mit Blut. Das eine Blut ist positiv, das andere Blut ist negativ. Und so versuche ich irgendwie mit Synergien diese Gefühle nicht nur in den Gesichtern zu zeigen, aber auch in Komposition, Montage, Rhythmus. Natürlich muss man sehr gut auch Gesichtsausdrücke zeichnen können. Das ist sehr schwierig. Da müssen meine Studenten Jahre drauf üben, weil es ist sehr subtil. Es muss sehr gut gemacht werden. Also ich habe auch sehr lange gesucht nach die richtige Penelope. Und sie war immer zu streng. Sie verlässt ihr Kind, aber ich wollte nicht, dass sie streng aussieht, dass sie unangenehm aussieht, dass sie hart aussieht. Ich habe sie erst immer mit einer viel zu großen Nase gezeichnet. Ich habe die Nase kleiner gemacht und plötzlich war sie da. Sie ist schon stressig, sie ist sehr dünn, aber sie ist auch nett. Sie ist nicht unangenehm. Und dieses Balanceübung, das ist sehr schwierig. Also es ist eine Kombination von allen diesen Sachen, die ich jetzt erzähle.
Ein Kritiker hat die Bildergeschichten von Judith von Nistenthal mal für die heitere Ernsthaftigkeit gelobt. Sie haben gerade über das Ausbalanciertsein gesprochen. Sind diese beiden Stimmungen in Ihnen auch gut ausbalanciert? Also die Heiterkeit und die Ernsthaftigkeit?
Nein.
Nein?
Lange war ich nicht sehr heiter. Aber jetzt bin ich älter und habe ich sehr viele Sachen verstanden und geübt und zum Psychologen gegangen und auch Medikation bekommen. Ich hatte auch Depressionen. Ich glaube, die beiden sind wichtig im Leben. Ich glaube, das Leben ist ja zu gleicher Tat hart und zart, heiter und dunkel. Das Leben ist alles in einem Körper geprägt. Und das versuche ich in meinen Büchern, das alles zu umarmen.
Wissen Sie schon, womit Sie sich als nächstes beschäftigen werden? Was für ein Buch ist in Arbeit?
Es ist fertig Ende dieses Jahres. Es geht über Klimawandel, sagt man das?
Klimawandel.
Klimawandel. Es ist aber lustig. Es ist eine Komödie über Klimawandel und es geht über belgische Menschen, die in 2071 flüchten müssen aus Belgien, weil das Land überschwemmt und nicht mehr zu reparieren ist. Und wie es sein wird, wenn wir flüchten müssen. Darüber geht es, aber es ist wirklich eine Komödie, natürlich mit Tragödie, weil Klimawandel ist super schlimm. Ich habe drei Kinder. Ich will keine apokalyptischen Geschichten erzählen an meinen Kindern. Es ist ihre Zukunft und ich will nicht, dass die apokalyptisch ist. Ich will, dass irgendwie Hoffnung da ist. Und es gibt unendlich viele Zukünfte. Wir wissen es nicht. Also ich habe eine mich ausgedacht für meine Kinder. Es ist schlecht und gut zu gleicher Zeit und ich hoffe, dass es eher diese Richtung ausgeht, als was ich fürchte. Es ist eine Beschwörung, dieses Buch.
Die belgische Comic-Künstlerin Judith van Nistendael war in dieser Stunde mein Gast, bricht auf jetzt zur Leipziger Buchmesse. Schön, dass Sie vorher Zeit für uns hatten. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Danke für die Einladung, wirklich. Es war sehr schön.